Rough Girls, Körperkonstruktionen und kulturelle Praktiken im Frauenfußball, ist der Titel einer Tagung an der PH Freiburg, der Jahrestagung der Kommission Geschlechterforschung in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft und der Sektion Soziologie des Körpers und des Sports in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Im Studio begrüße ich Frau Sobich, Professorin für Sportsoziologie an der PH Freiburg, die die Tagung organisiert und sich seit vielen Jahren mit Themen der Geschlechterforschung innerhalb des Sports beschäftigt. Hallo Frau Sobich.
Guten Tag, Frau Gündel.
Frau Sobich, im Jahr der Weltmeisterschaft des Frauenfußballs, die Tagung eben zu diesem Thema. Welche Absichten und Anliegen stecken denn Ihrerseits hinter der Themenwahl zu diesem Zeitpunkt?
Naja, erstmal kann man ja sagen, dass im Jahr der Frauenweltmeisterschaft so eine Tagung evident ist. Und wir haben ja auch an verschiedenen Orten, auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Tagungen zu diesem Thema. Aber ich denke trotzdem, dass unsere Tagung schon etwas Besonderes ist, weil sie sozusagen auf die kulturellen Praktiken, auf die Körperkonstruktionen guckt. Unter diesem Blickwinkel ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte. Also einerseits wollen wir natürlich auf die Bedingungen schauen, also unter welchen Bedingungen spielen Frauen denn Fußball? Was sind vielleicht noch Probleme, die vielleicht auch im Zuge der Weltmeisterschaft sozusagen ja angegangen werden letztendlich über den DFB? Also wie werden Frauen, ist so die Frage, wie werden Frauen in die Vereine integriert? Dazu haben wir auch einen Beitrag von der Marie-Louise Klein, die ein Forschungsprojekt dazu gemacht hat und guckt, also inwiefern werden denn diese 1 Million Mädchen und Frauen, die mittlerweile Mitglied sind im Deutschen Fußballverband, wie werden die denn sozusagen in den Vereinen aufgenommen? Wie geschieht zum Beispiel Talentförderung? Das ist eine Frage.
Gibt es denn da, können Sie schon ein paar Kleinigkeiten dazu verraten? Also was da so, sagen wir mal, gravierend anders ist, als wenn man jetzt auf das männliche Geschlecht guckt?
Also einmal sind es ja immer noch, ich gehe jetzt mal auf diesen Begriff der Körperbilder, Körperkonstruktionen ein. Also wenn wir von traditionellen Geschlechterbildern sprechen, dann haben wir ja immer noch die Vorstellung, dass Frauen eben anmutig ihren Sport betreiben, ja, und Männer dies kraftvoll tun. Und das ist das Schöne am Frauenfußball. Da sieht man eben, dass es diese natürliche Geschlechterdifferenz nicht gibt. Hier haben wir eben Mädchen und Frauen, die Spaß daran haben, kämpferisch sich im Spiel zu betätigen, die Spaß daran haben, auch Durchsetzungsvermögen zu entwickeln und entsprechend sozusagen dem Ball hinterher zu jagen. Mhm. Das passt ja mit den traditionellen Bildern nicht zusammen. Und da ist natürlich die Frage, also was hat das dann letztlich für die Fußballspielerinnen für Konsequenzen?
Wie werden die wahrgenommen? Also die müssen
Wie
sich
werden
ein Stück
die wahrgenommen?
Verabschieden von dem sozusagen zugeschriebenen traditionellen Frauenbild.
Richtig, das machen sie ja im Prinzip auch gerne. Ja? Also wir haben ja gerade im Frauenfußball viele Mädchen und Frauen, die genau diesem Bild ja nicht entsprechen und ein Betätigungsfeld suchen. Und das, da passt natürlich der Fußball sehr gut. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie ja sozusagen da immer noch unter Bedingungen tätig sein müssen, die sich eklatant von dem der Männer unterscheiden. Ja, deswegen kann man auch im Prinzip Frauenfußball und Männerfußball nicht wirklich vergleichen. Ja, also Bedingungen heißt, sie müssen zum Beispiel immer noch Berufstätigkeit, Training und Spielbetrieb vereinbaren. Mhm. Ja, also ich habe ja selber ein kleines Forschungsprojekt gemacht mit den Bundesliga-Frauen im SC Freiburg. Und dabei ist rausgekommen, dass die Spielerinnen etwa 400 Euro bekommen pro Monat. Ja? Und die jungen Spielerinnen, die zum Beispiel auch in der Eliteschule untergebracht sind, die bekommen Kost und Logis frei letztendlich. Ja? Also das ist ja horrend unterschiedlich zu dem Millionenbeträge, die Männer erhalten zum Beispiel. Insofern kann man sich ja vorstellen, das sind schon Bedingungen, die nicht dazu führen können, dass man jetzt sagt, das ist ein ähnliches, ein vergleichbares Spiel. Ja, also ich denke, Frauen spielen da ein anderes Spiel im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie haben jetzt was Interessantes gesagt. Sie haben nämlich von Männerfußball und Frauenfußball gesprochen. Mhm. Normalerweise spricht man aber, wenn man an Männerfußball denkt, doch eher nur von Fußball.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist auch sehr interessant, weil Männer im Fußball ja immer noch die Norm bilden. Ja? Also nun ist es immer so, dass das, was die Norm bildet, letztlich nicht erwähnt werden muss. Ja? Und die Abweichung, die muss erwähnt werden. Deswegen heißt es auch immer Fußball. Das ist ganz klar der Männerfußball und Frauenfußball.
Da sind wir jetzt bei Konstruktionen, aber auch bei Sprache. Das hat man ja in anderen Bereichen auch so. Also man spricht von Lehrern und früher dachte man immer nur an Lehrer männlichen Geschlechts. Und heutzutage sollte man von Lehrer und Lehrerinnen sprechen, aber unter Lehrer denken auch viele Menschen, die jetzt, sagen wir mal, diesen gegenderten Sprachgebrauch noch nicht für sich zum Eigen gemacht haben, denken auch an Frauen. Könnte man denn sowas annehmen, dass irgendwann, wenn von Fußball gesprochen wird, an beide Geschlechter gedacht wird?
Ja, ich glaube, da sind wir noch lange von entfernt, weil es ist immer noch so, dass mit Fußball ein ganz stark Männlichkeit konnotiert ist. Das können Sie auch sehen, also diese Vorstellungen von Helden, ja, die sind eigentlich immer an Männer geknüpft. Also 54, der Gewinn der Weltmeisterschaft, ja, die Helden von Bern heißt es. Man könnte sich das nicht umgekehrt vorstellen.
Die Heldinnen.
Die Heldinnen, ja, also... Und insofern ist es ja ein Bereich, der eigentlich unter Ausschluss auch von Frauen erwachsen ist, kann man sagen. Denn 1955 bis 1970 war ja Fußball verboten für Frauen.
War verboten.
War verboten, ganz genau. Und zwar wurde immer argumentiert, da wird die Gertrud Pfister auch einen schönen Vortrag darüber halten, über diese historischen Entwicklungen. Es wurde immer damit argumentiert, dass Frauen darunter leiden, dass es nicht zuträglich sei für ihre Gesundheit und letztendlich auch für die Gebärfähigkeit. Also diese Argumente, die gibt es ja bis heute. Und erst als Frauen 1970 sagten, wir gründen einen eigenen Fußballverband, da hat der DFB dann gesagt, ach nee, bevor das passiert, dann wollen wir doch die Frauen lieber integrieren und die Kontrolle behalten sozusagen. Ja.
Jetzt werden auf der Tagung ganz viele verschiedene Facetten angesprochen, die wir hier im Gespräch natürlich nicht alle berühren können. Es geht um Migrationsbewegungen im Frauenfußball, es geht um Medienkulturen, Spielerinnenkörper als erotisches Kapital, es geht um das Geschlecht des Fußballs, Mythen, Konstruktionen und Praktiken im 20. Jahrhundert. Das sprachen Sie ja eben gerade schon an. Es geht aber auch um Sportjournalisten und Sponsoren zum heteronormativen Körperideal im Frauenfußball. Und da wir ja hier im Radio sind, habe ich gedacht, möchte ich Sie gerade zu diesem Punkt nochmal fragen, also zu diesem Thema und der Arbeit der Sportjournalisten und eventuell auch Sportjournalistinnen, aber wir haben natürlich viel mehr Sportjournalisten.
Da haben Sie recht. Das ist im Prinzip auch der Sportjournalismus ein traditionell männlicher Bereich. Obwohl das ja auch aufbricht, das sieht man ja im Fernsehen, dass es eben auch Sportmoderatorinnen gibt. Das ist ein sehr interessantes Feld, weil da gibt es eine ganze Reihe an Untersuchungen, wie werden Frauen in der Sportberichterstattung dargestellt zum Beispiel. Erstmal muss man konstatieren, dass es sehr viel weniger Berichte gibt, auch über Frauenfußball. Also ich habe da selbst auch eine kleine Untersuchung gemacht. Dass über Männer Fußballberichterstattung, also dass die doppelt so stark ist wie die Frauenfußballberichterstattung. Dann ist es sehr häufig so, dass Männer in Aktion dargestellt werden. Das können Sie auch immer wieder sehen. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, dann sind sozusagen, sehen Sie Bilder von Männern in Kampfsituationen. Sowas kann man sich bei Frauen gar nicht vorstellen. Also die werden oft in Posen dargestellt, weil das ist dieses erotische Kapital, also die der Frauensport immer noch geknüpft wird an diese ästhetische Komponente des Aussehen. Ja, also das gehört zusammen und so wird es bildlich dann auch dargestellt und damit natürlich diese Stereotype, die da dran geknüpft sind, auch sozusagen weitertransportiert. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass der sogenannte Human Interest, also das, was einen Sportler, eine Sportlerin umgibt, also welchen Partner sie hat, ja, ob sie verheiratet ist und was weiß ich, dass da bei Frauen sehr häufig viel mehr darüber berichtet wird, als dies bei Männern der Fall ist. Ja, da interessiert stärker noch die sportliche Leistung und bei Frauen eben diese Hintergrundfragen. Also das sind so ganz eklatante Unterschiede in der Sportberichterstattung.
Wobei dann auch häufig natürlich Geschlechterstereotype, Zuschreibungen passieren damit. Ne? Aber wenn man sich da so dafür interessiert, wie ist das mit dem Partner, welche Kinder hat sie und so weiter, dann passiert das ja leicht, um in diese traditionelle Geschlechterstereotypisierung hineinzurutschen.
Ganz recht. Das sind vor allen Dingen Frauen, die sich in stärker männlich konnotierten Sportartenbereichen bewegen. Genau da ist es besonders stark, um sozusagen der Öffentlichkeit zu zeigen, also sie sind immer noch Frauen. Ja? Also diese, da hat eine Kollegin von mir schon in den 90er Jahren ein Buch drüber verfasst. Da ging es genau drum, also dieses Sportlersein auf der einen Seite und das Frausein. Also Sportlersein im sportlichen Feld, aber dann im privaten Feld besonders zu zeigen, dass sie denn noch Frauen sind.
Also es ist hochspannend, was Sie da berichten. Ich danke Ihnen soweit mal für die Berichterstattung. Jetzt kommt es aber noch darauf an, wann und wo diese Tagung stattfindet und wer daran teilnehmen kann. Können denn da auch Laien hingehen?
Selbstverständlich können da Laien hingehen. Also alle sind ganz herzlich eingeladen. Es findet ja hier in der Pädagogischen Hochschule statt und zwar im KG 5 im Hörsaal 103. Und alle dürfen hier auch umsonst teilnehmen. Natürlich auch die Studierenden, ganz klar, sind auch sehr herzlich eingeladen. Und ich denke, es ist ja immer so organisiert, dass wir also im Plenum diesen Vortrag hören und dann auch Zeit ist zur Diskussion, zu Nachfragen zum Beispiel, sodass ich glaube, dass man hier auch Verständnisfragen stellen kann. Das ist völlig klar. Insofern ist es also für ein ganz breites Publikum geöffnet.
Und es beginnt am Donnerstag um wie viel Uhr jetzt an diesem Donnerstag?
An diesem Donnerstag beginnt es um 16 Uhr. Da haben wir erstmal verschiedene Honorationen, die uns sozusagen begrüßen oder Grußworte an das Plenum richten. Da wird unter anderem unser Rektor Druwe dabei sein. Da wird die Präsidentin der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Frau Alfermann, dabei sein. Natürlich der Institutsdirektor der Soziologie, Herr Professor Scher, wird dabei sein. Und auch aus der Vertreter des Sprechers der der Sektion Soziologie des Körpers und des Sports.
Und dann geht es bis Samstag, ne? Soweit ich Ihnen
informiert bin. Geht bis Samstagmittag, genau. Am Samstag haben wir auch noch mal eine sehr schöne Sektion. Da wird es nämlich um Mädchenfußball gehen, Mädchenfußball in der Schule und eben auch um das Verhältnis von Schulsport und Leistungssport. Mhm.
Also alle, die das jetzt hören, sind herzlich eingeladen zu kommen. Das Programm findet man vermutlich auf der Webseite der PH Freiburg.
Richtig.
Genau, und da kann man sich genau informieren, wann die einzelnen Vorträge stattfinden. Man kann entweder die ganze Tagung besuchen oder sich auch was Einzelnes herauspicken. Vielen Dank, Frau Sobig.
Ja, ich danke Ihnen.